Impulse und Tipps für Führungskräfte. Der lockere Führungstalk mit Jörg-Peter Schröder und Kasia Ecker. Heute wertschätzende Kommunikation. Zugang zu sich selbst, Dankbarkeit, sich aufrichtig mitteilen. Hallo lieber Jörg, ich grüße dich in unserem Führung2Go-Studio.
Ja, wunderschönen guten Tag, liebe Kasia. Schön, dich zu sehen und zu hören.
Das finde ich auch. Und wir haben uns für heute ein ganz spannendes Thema wieder vorgenommen, nämlich wertschätzende Kommunikation.
Genau.
In unserem Führungsalltag und im Führungsalltag der Führungskräfte. Wie verbindest du es? Was machst du damit? Wo zeigt sich die Wertschätzung und die wertschätzende Kommunikation für dich, beziehungsweise auch wo nicht?
Ja, gute Frage. Also ich finde, wertschätzende Kommunikation zeigt sich immer dann hervorragend, wenn die Leute sich selbst auch wertschätzend behandeln. Das heißt, wenn die in einem stressfreien Milieu unterwegs sind und auch einen guten Zugang zu sich selbst haben und dann auch die Möglichkeit haben, tatsächlich den anderen zu sehen und auch zwischendurch mal Danke zu sagen. Mhm. Weil ich finde, diese wertschätzende Kommunikation ist so wichtig. Mhm. Und ich immer sage, Wertschätzung kostet nichts, aber bringt unglaublich viel. Was nimmst du wahr bei deinen Führungskräften, Kasia?
Ja, dass es teilweise leider noch nicht so verbreitet ist. Manche können das sehr, sehr gut. Andere tun sich noch enorm schwer damit. Und es geht ja darum, bei der wertschätzenden Kommunikation sich aufrichtig mitzuteilen, ohne zu verletzen. Hm. Und da spielt eine ganz große Rolle mit genau das, was du sagtest, nämlich erstmal sich selbst wertzuschätzen, sich selbst zu achten und dabei auch den anderen natürlich mit einzubeziehen und diese Einzigartigkeit, die wir alle haben und die Individualität, die wir leben, die sich wiederum ausdrückt in unseren Grundwerten, in den Gedanken, in den ganzen Prägungen, die wir mitbringen, in Erfahrungen, die wir gemacht haben in unserem Leben und auch die Überzeugungen, die wir da ja haben, das aufzunehmen und eben diese unterschiedlichen Welten abzugleichen. Und die Schwierigkeit ist ja, dass da die Missverständnisse vorprogrammiert sind, weil wir einfach alle andere Erfahrungen gemacht haben. Wir haben ja nie gleiche Erfahrungen gemacht. Und dann in dem Moment, wo ich das eben nicht kann, wenn ich es nicht schaffe, diese Wertschätzung zu haben, also für mich und auch zu sagen, das, was ich erlebt habe, ist gut und das, was der andere erlebt hat, ist genauso gut. Und jetzt lass uns schauen, wie wir diese zwei Sichtweisen zusammenkriegen. Dann kracht es eben sehr oft.
Also ich liebe das ja immer, diese unterschiedlichen Wortspiele, auch wenn du sagst, sich aufrichtig mitteilen, ohne zu verletzen. Also das erste Wort fängt man mit dem aufrichtig an. Also tatsächlich auch zu gucken, wo richte ich mich auch auf und wo bin ich auch aufgerichtet sozusagen oder wo bin ich vielleicht in einer Verfasstheit, wo ich eben nicht in der Aufrichtung bin, sondern vielleicht gerade erlebe, dass ich gedemütigt bin oder eben in einer Situation, die mich nicht in eine Verfasstheit bringt, zu sagen, ja, ich richte mich auch auf. Und das Thema ohne zu verletzen geht ja auch in die Rückbezüglichkeit zu sagen, ja und bin ich denn selbst heil oder bin ich denn selbst vielleicht auch verletzt? Mhm. Weil in dem Moment, wo ich ja selbst verletzt bin, bin ich ja schon in einem Zustand, wo ich, sagen wir mal, in so einer Hab-Acht-Stellung im Stress bin. Und dann kann ich vielleicht in meiner Verletztheit auch andere nicht mehr wertschätzen. Mhm. Und deshalb glaube ich, der zweite Satz, den du gesagt hast, ist auch so wichtig, die Wertschätzung, was wir selbst erlebt haben und das, was der andere erlebt hat, ohne direkt in eine Bewertung, in eine Beurteilung oder Verurteilung zu kommen. Und das ist doch genau der Punkt, einfach mal den anderen so zu lassen, wie er auch ist.
Mm. Oh ja, und es vor allem dann auch zu hinterfragen. Ja, wieso, weshalb, warum, um das ja dann wiederum auch besser zu verstehen und aufnehmen zu können. Und gerade auch das, was du eben sagtest, mit es nicht zu bewerten. Und wir bewerten ja wahnsinnig schnell. Ja, also etwas ist
Genau.
gut oder schlecht, das ist ja schon bewertet. Wer sagt das denn, dass es gut oder schlecht ist? Und
Absolut.
Also in wessen Verständnis findet das Ganze statt? Und ist dieses Verständnis allgemeingültig? Und es ist ja die wertschätzende Kommunikation, kommt ja von Dr. Marshall B. Rosenberg, einem amerikanischen Psychologen auch, ne, der die gewaltfreie Kommunikation ja mit begründet und auch propagiert hat, ganz groß, wo es ihm ja auch sehr stark darum geht, diese Wertschätzung zu haben und dieses verbindende Element und empathisch dem anderen gegenüber zu sein. Und das kann ich dann, wenn genau die Punkte aufgegriffen sind und wenn ich mir über diese Punkte, die du eben genannt hast, nämlich dieses, bin ich denn selbst irgendwo verletzt? Bin ich aufrichtig? Also bin ich denn richtig? Bin ich echt? Bin ich authentisch? Da steckt ja auch alles mit drin. Und kann ich das dem anderen ohne Urteil und Bewertung auch zugestehen und kann ich das auch abholen beim anderen?
Absolut. Und wenn du gerade, ich finde das sehr gut, was du gesagt hast, gerade nochmal die gewaltfreie Kommunikation auch einzubetten. Und zwar nicht als sozial-romantisches, esoterisch oder wer sagte das neulich, das ist doch Weicheigequatsche. Dann habe ich gesagt, was meinen Sie denn damit? Ja, das ist ja so weichgespülte Kommunikation. Dann habe ich gesagt, nein. Ich habe gesagt, ist es Ihnen wichtig, tough zu sein? Ja, man muss unglaublich tough sein. Dann habe ich gesagt, sagt, nein, man braucht nicht tough zu sein, muss nur klar sein. Und man muss auch nicht weich sein, sondern muss nur authentisch sein.
Ja.
Und wenn wir uns die vier Phasen angucken von dem Marshall B. Rosenberg, hat das ja aufgeteilt in Wahrnehmung, Emotion, Bedürfnis und Bitte, ist der erste Punkt ja nicht in der Du-Botschaft zu sein, sondern in der Ich-Botschaft.
Genau.
Also da bin ich nicht in der Verurteilung, sondern ich nehme, schilder nur meine Wahrnehmung. Und der zweite Punkt ist ja nicht zu generalisieren.
Ja, genau. Und vor allem auch nicht zu bewerten in dem Moment, sondern auch in dieser ersten Beobachtung ja schon ganz neutral zu formulieren. Also dieses, was sehe ich? Einfach nur zu benennen, was sehe ich?
Genau. Das ist eine Beschreibung ohne Interpretation.
Ja.
Und ich beschreibe meine Situation, wie ich diese wahrnehme, wie ich sie wahrnehme. Mhm. Ich sage nicht, du hast das falsch gemacht, sondern ich nehme wahr, dass das so ist.
Genau.
Und
lass
dann
uns
meine
doch mal ein Beispiel machen. Ja, lass uns das mal auf den Führungsalltag übertragen.
Oh ja.
Nach dem Motto, ein Mitarbeiter hat möglicherweise einen Bericht noch nicht abgegeben.
Ja.
Ja, da würde ja die Führungskraft sehr oft sagen, Mensch, Müller, Sie haben mir den Bericht noch nicht vorgelegt.
Oder gehen wir noch eine Stufe weiter und sagen, Mensch, Müller, schon wieder zu spät.
Oh, schon wieder, schon wieder zu spät.
Da nie haben
Sie hin, zwei, zu sein. Genau, zwei Bewertungen drin.
Genau, und immer
zu spät.
Genau, immer haben sie abgelust.
Genau.
Und dann setze ich noch einen drauf, indem ich den Müller noch sage, was er für eine Lusche ist.
Ja, genau. Von ihm ist ja eh nichts anderes zu erwarten.
Exakt, ja genau. Damit ist die Kommunikation schon durch.
Damit ist die Kuh auf dem Eis.
Ja,
genau. Und jetzt kann die nur noch einbrechen.
Ja.
Aber lass uns das mal durchspielen. So, was könnte denn die Führungskraft jetzt sagen, um diese Beobachtung, dass eben der Report noch nicht da ist, ganz neutral zu formulieren?
Ja, das, was wir als erstes gesagt haben, die Generalisierung rauszunehmen und die Du-Botschaften rauszunehmen, einfach in der Ich-Botschaft zu bleiben. Ich nehme wahr, dass der Termin nicht eingehalten wurde. Das ist die beschreibende Dimension.
Genau.
Die zweite ist die Emotion. Ich bin irritiert, dass Sie das nicht abgeliefert haben, weil wir das gemeinsam vereinbart haben. Oder ich gehe noch eine Spur weiter und sage, ich bin stinksauer, dass das nicht fertig ist.
Ja.
Weil es,
entschuldige?
Weil es mir ein Bedürfnis ist oder weil es mir wirklich wichtig ist, dass wir professionell in einem Setting arbeiten, wo wir uns auch verbindlich an Vereinbarungen halten.
Wunderbar.
Und deshalb meine Bitte, das ist das Schwierigste zum Schluss, weil es keine Weisung oder ein Befehl ist, dass Sie mir sagen, wie Sie das in Zukunft hinkriegen, dass wir das verbindlich auch machen können.
Ja.
Und das Spannende ist, was dabei passiert, wenn ich nur von mir spreche, habe ich den anderen niemals angegriffen als Mensch.
Mhm.
Also ich schätze ihn als Mensch, aber ich kritisiere absolut diese Fehlverhaltung im Sinne des Nicht-Ablieferns. Das kann ich kritisieren, aber nicht den Mensch.
Genau so ist es. Und also letztendlich, es geht ja auch immer darum, auch bei den Kritikgesprächen, diese hochgelobte Sachebene von der Beziehungsebene zu trennen. Und das steckt genau. Ja genau in diesem Beispiel mit drin. Ja, weil die Beziehungsebene wäre, Sie, Herr Müller, haben mal wieder den Bericht nicht abgeliefert.
Genau.
Hin zur Sachebene. Mir ist aufgefallen, dass der Bericht noch nicht vorliegt.
Absolut.
Wo ist der? Was ist passiert? Was braucht's? Und dann genau das, was du sagtest und was ja auch der Marshall B. Rosenberg sagte, dieses, also wenn ich A sehe, fühle ich B, da haben wir das Gefühl mit drin, weil ich C brauche, also diese, ich will professionell abliefern, ich will qualitativ hochwertig abliefern, ich möchte, dass unsere Abteilung auch gut dasteht zum Beispiel. Das kann ja auch das Bedürfnis sein dahinter.
Absolut.
Und dann wiederum auszudrücken, was erwarte ich denn auch vom Mitarbeitenden?
Genau.
Damit er es auch tun kann. So, jetzt sehe ich oftmals die Schwierigkeit für Führungskräfte darin oder also generell in der Kommunikation, ich möchte es ja gar nicht nur auf Führungskräfte beschränken, auch wahrzunehmen, dieses, was ist denn tatsächlich mein Bedürfnis dahinter, um das zu kommunizieren und auch mein Gefühl wahrzunehmen. Also was macht das mit mir? Bin ich verärgert? Bin ich ängstlich? Bin ich vielleicht traurig, wütend, überrascht? Verspüre ich Freude? Was auch immer. Also wirklich dieses Gefühl wahrzunehmen und das auch wirklich in Worte packen zu können. Da tun sich manche tatsächlich schwer damit.
Absolut. Die Frage ist, ob Frauen das besser können als Männer. Also ich nehme wahr, dass Männern das extrem schwer fällt, wenn nur das Wort Gefühl überhaupt benannt ist. Mhm. Weil teilweise in Workshops dann Führungskräfte anfangen, mit den Augen zu rollen und sagen, ja, wir sind hier nicht auf einem Selbsterfahrungstrip oder auf dem Ponyhof. Was ja auch schon eine Haltung spiegelt. Ne? Kann man sagen, ja, Ihnen ist es wichtig, dass wir hier strukturiert und professionell, ja, selbstverständlich, deshalb sind wir ja hier auch. Und dennoch den Punkt nicht wegzudrücken, sondern einfach ganz klar zu sagen, und sagen Sie doch mal, wie es Ihnen damit ergangen ist. Mhm. Ja, ich bin natürlich stinksauer gewesen. Und ich sage, Sie sind sauer gewesen, haben sich also richtig geärgert. Ja, natürlich, sind Sie empört gewesen. Ja, absolut. Also, dass man da dran bleibt, an dieser Schnupperspur, ohne das nur auf der Sachebene zu lassen.
Ja.
Weil das, was du vorhin gesagt hast, war so wichtig. Der Konflikt, der entsteht ja nicht durch die Sachebene, sondern genau durch diese Verletztheit. Mhm. Und die Verletztheit ist immer auf der persönlichen Ebene.
Genau. Ja, ja, ganz genau. Und also ich bin auch dazu übergegangen, gar nicht mehr von Gefühlen zu sprechen, weil sich, wie du sagst, manche Männer wirklich schwer tun damit, sondern zu fragen, was löst das denn in ihnen aus? Was macht das mit ihnen? Und damit kommen Männer durchaus besser zurande, als wirklich mit diesem Gefühl, weil das ist, irgendwo hängt das natürlich auch noch drin. Ja, so von früher, man zeigt keine Gefühle, ein Indianer kennt keinen Schmerz, ein Junge darf nicht weinen und so weiter und so fort. Und auch da wieder das Thema, also was man da mit einem Jungen insbesondere natürlich machen kann, wenn man ihm sowas dann auferlegt, ja, und es so wegredet. Und es ist so enorm wichtig, Gefühle zeigen zu können und vor allem Gefühle auch wahrzunehmen und die auch äußern zu können.
Absolut. Weil der Punkt ist doch genau der, wo wir auch schon drüber gesprochen haben in dem anderen Podcast, in dem Punkt, wo ich mich selbst überspringe, also mir selbst keine Wertschätzung gebe, also bin ich nicht mehr in Kommunikation mit mir selbst und meinen eigenen Bedürfnissen. Und das bedeutet, dass ich auch nicht das gar nicht mehr wahrnehme, was das bei mir auslöst, weil ich das Gefühl einfach wegknipse. Aber wenn ich das wieder wahrnehme, kann ich auch einen neuen und anderen Handlungsraum damit generieren. Das bedeutet, wenn ich die Wut wahrnehme, kann ich, also wenn Leute dann sagen, ja, ich bin wütend, Ich sage, ja gut, sie nehmen wahr, dass da eine Wut ist, aber nochmal gut auch trennen zu können, dass ich nicht die Wut bin. Ich nehme wahr, dass da eine Wut ist, aber ich bin nicht die Wut. Und damit habe ich auch wieder die Möglichkeit, emotional das zu entkoppeln, um auf ein anderes Niveau wiederkommen zu können, durch die Reflexion.
Ja, ja, genau. Und dann nochmal zu hinterfragen, auch warum bist du jetzt wütend? Also was steckt denn da dahinter?
Genau.
Und es ist ja dieses Bedürfnis, was nicht abgeholt wurde.
Genau.
Und ich verspüre ja ein Gefühl immer dann, wenn ein Bedürfnis von mir nicht befriedigt wurde. Genau. Ja, also heißt es, ich wurde vielleicht nicht gesehen, ich wurde vielleicht in irgendwas nicht mit einbezogen oder ich bin übergangen worden, was auch immer. Und was ist mein Bedürfnis? Ich möchte gesehen werden. Ich möchte meine Meinung äußern können. Das ist mein Bedürfnis. Und das auch ganz klar kommunizieren und greifen zu können erstmal, das ist ganz enorm wichtig in dieser wertschätzenden Kommunikation.
Absolut, absolut. Die Frage trotzdem von mir, ich würde gerne von dir auch nochmal fragen oder erfahren wollen, Kasia, wie du das wahrnimmst im Führungsstil. Sind Frauen da besser als Männer? Wie nimmst du das wahr?
Sind Frauen besser? Wenn Frauen gelernt haben und dazu stehen, auch das zu kommunizieren, was sie tatsächlich meinen, dann kriegen sie das ganz gut hin. Weil bei Frauen ja oftmals wiederum, und also ich sehe das wirklich ganz oft, das Thema ja ist, dass sie ja so versteckt kommunizieren, so nach dem Motto, das Glas ist leer. Aber was heißt das jetzt? Also wollen sie tatsächlich sagen, dass das Glas leer ist? Wollen sie wirklich sagen, der Report ist spät, der Bericht ist spät? Oder wollen sie sagen, wir müssen als Abteilung dran arbeiten, hier besser zu werden, schneller zu werden und vor den anderen Abteilungen auch gut dazustehen. Also was ist es? Auch hier wieder ganz klar die Frage, was möchte ich denn ausdrücken? Manche können das gut. Also was Frauen, denke ich, wirklich können, ist besser über Gefühle reden. Also dass jetzt die Frauen nicht sagen, oh, diese Gefühlsduselei. Mhm. Die Erfahrung habe ich noch nicht gemacht, dass sie sagen, ja, wir reden hier doch nicht über Gefühle, wir sind ja im Business. Mhm. Ich denke, diese Kombi kriegen Frauen ganz gut hin tatsächlich. Mhm.
Ja, ich finde das sehr, sehr spannend, tatsächlich auch diese Punkte aufzudecken in der Kommunikation, wo man merkt, da wird über Bande gespielt oder das ist eine indirekte Form von Kommunikation, tatsächlich auch Klarheit zu vermitteln. Und das auf eine wertschätzende Art, weil am Ende des Tages geht es ja darum, dass der andere, also der Empfänger der Nachricht, nicht mit einem Fragezeichen rausgeht, sondern sagt, wow, ich fühle mich verstanden und ich habe auch verstanden, was derjenige zu mir gesagt hat. Mhm. Und zwar nicht nur auf der Sachebene, sondern habe tatsächlich das Bedürfnis verstanden, warum es ihm wichtig ist. Mhm. Mhm. Also da sind wir ja wieder bei der sinnstiftenden Dimension über die Frage nach dem Wozu oder nach dem Warum.
Mhm. Ja, ja, genau. Und der Punkt ist ja auch, wie gelingt es denn jetzt einer Führungskraft wirklich wertschätzend zu kommunizieren? Da stehen ja immer so diese großen Sprechblasen im Raum von, ja, eben auf Augenhöhe kommunizieren, den Mitarbeiter als Mensch behandeln oder gleichberechtigt ihn behandeln, ihn zu Motivation antreiben. Ja, das steckt ja so alles dahinter. Das sind alles tolle Schlagworte. Nur wissen ja einige Führungskräfte gar nicht, wie mache ich das denn?
Also ich bin immer hochallergisch, wenn ich solche Worte höre, zur Motivation antreiben. Das finde ich immer klasse. Ja. Also stelle ich mir immer so einen Hirten vor, der sozusagen mit so einem Stock in der Hand auf die Kühe schlägt und die sich wundern, dass sie nicht vorangehen, weil die überhaupt selbst intrinsisch nicht motiviert sind.
Ja.
Also da würde ich zumindest mal ein Fragezeichen dran machen, ob tatsächlich das Antreiben zu einer Besserleistung führt. Umgekehrt, wie wäre es denn, wenn ich intrinsisch motivieren würde, sozusagen über die Sinnhaftigkeit locken würde? Mhm. Also wir haben das schon mal drüber gesprochen, als wir gesagt haben, wie ist das in der Schule eigentlich? Mhm. Weil die Kinder haben das ja gelernt, also wenn die was total gerne machen und sozusagen auch so zum Thema Gamification auf nächstes Level kommen wollen, dann haben die da total Lust drauf. Mhm. Wenn die aber den ganzen Tag gesagt bekommen, was sie alles falsch machen, ist das eben genau dieses Antreiben, was aber in die Null-Bock-Haltung führt.
Ja, genau.
Deshalb denke ich mal, würde ich zumindest mal bei der Haltung der Führungskraft ein Fragezeichen dran machen, ob die Führungskraft einen Auftrag hat, über Motivation anzutreiben.
Mhm. Ja.
Und wenn man dann fragt und sagt, ja, warum machst du denn das überhaupt so? Ja, man muss die Leute nach vorne bringen und so. Ich sage, ja, super, nach vorne bringen. Vielleicht musst du gar nichts tun, außer die Orientierung zu geben, weil die können ja alleine laufen.
Ja.
Wenn die da Lust drauf haben. Aber vielleicht ist da eine Aufgabe, Lust zu machen oder die Richtung zu zeigen.
Ja. Und dabei spielt ja wirklich eine große Rolle, wie mache ich das denn? Wie kann ich denn Lust machen als Führungskraft? Und gerade wo du ja Fehler ansprichst, ja, da ist ja auch der Punkt zu sagen, ich behandle Fehler fair. Also nicht zu sagen, Mensch, Sie Volltrottel, wie konnte Ihnen das mal wieder passieren? War ja klar. Genau. Statt zu sagen, hey, Fehler passieren.
Das Absolut.
Ist ja kein Ding. Fehler sind menschlich und es ist ja wunderbar, dass die passieren. Also da fair zu bleiben, erstmal auch bei Fehlern und den Mitarbeitenden dadurch zu signalisieren, es ist nicht schlimm, ich bausche das jetzt auch nicht weiter auf, weil auch mir passieren Fehler. Und da ist es auch ganz wichtig, als Führungskraft zu den eigenen Fehlern zu stehen. Statt die zu vertuschen zum Beispiel und sagen, ah nein, das war irgendwie jemand ganz anderer. Ja, sondern zu sagen, mir ist dieser Fehler unterlaufen. Okay, was machen wir jetzt damit? Weil damit ebne ich ja auch den Mitarbeitenden gegenüber, sich zu öffnen und dann auch ganz klar zu sagen, mein Chef, mir ist da ein Fehler unterlaufen. Und dann trage ich ja auch schon bei, dadurch, allein schon dadurch, dass ich fair bleibe bei Fehlern, und es nicht ins Negative ziehe oder mich künstlich drüber aufrege, da die Tür zu öffnen für die Mitarbeitenden und zu sagen, egal was passiert, wir finden für alles eine Lösung. Und also wie oft haben Fehler ja schon wirklich zu neuen Perspektiven verholfen und zu neuen Ansätzen auch verholfen.
Absolut. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, was du da gerade sagst. Tatsächlich den Fehler nicht nochmal dem anderen aufs Brot zu schmieren. Gehen wir nochmal in so ein ganz einfaches Thema. Stellen wir uns vor, so am Wochenende, man frühstückt mit der Familie und da ist irgendwie ein kleines Kind und das kleine Kind schmeißt beim Frühstückstisch den Kakaobecher um. Und wenn das Kind jetzt erfährt, Mensch, du Blödmann, du kannst ja nicht mal vernünftig hier mit deiner Tasse umgehen, das Kind merkt doch sowieso, dass es die Tasse umgeschmissen hat. Da muss man gar nichts zu sagen. Da muss man einfach aufstehen, einen Lappen holen und wegwischen.
Genau,
das Kind wird es lernen, das in Zukunft anders zu machen. Mhm. Aber das braucht man nicht zu sanktionieren. Soll heißen, in dem Moment, wo derjenige ja lernt aus einer Situation, habe ich ihn nicht entmündigt und auch nicht gedemütigt.
Ja, genau.
Ich kann ihn aber danach fragen, was hast du denn jetzt daraus gelernt, dass aus deinem Fehler ein Helfer wird, dass du es in Zukunft eben anders machst.
Ja, ja. Und wichtig in dem Zusammenhang finde ich auch zu sagen, was sind denn meine eigenen Grenzen auch als Führungskraft?
Genau.
Ja, also wo komme ich einfach an ein Limit, wo ich sagen muss oder wo ich einfach sage, nein, das ist nicht mein Thema oder damit kann ich nichts anfangen oder toll, dass ich dich im Team habe, lieber Mitarbeiter, weil das ist dein Fachgebiet. Ich muss mich damit nicht auskennen. Das so ganz ehrlich zuzugeben und auch da nicht drüber stehen zu wollen und zu meinen, ich müsste jetzt als Führungskraft glänzen und dürfte mir nicht irgendwelche Zugeständnisse machen oder auch zugeben, dass ich etwas nicht kann. Weil je authentischer ich bin, je echter ich bin, je richtiger ich bin, desto wertschätzender nimmt es dann auch der Mitarbeiter wahr. Ja, weil die merken doch, ob ich da jetzt irgendwas wegrede und mich über irgendwas hinwegsetze, statt einfach hinzustehen und zu sagen, nein, nicht mein Ding.
Ja, und in dem Moment bist du souverän und du bist mit dem anderen auf Augenhöhe.
Mhm. Genau. Und die Worthülse auch nicht.
Ja, exakt.
Ich mach's einfach.
Und das andere, was du gerade gesagt hast, ist auch super interessant. allein das Wortspiel ist schon wieder toll, sich künstlich aufzuregen. Mhm. Das ist auch so super, weil die meisten regen sich sowieso auf. Aber wenn ich mich dann auch noch künstlich aufrege, in dieser Doppelverschraubung, macht das sowieso schon überhaupt gar keinen Sinn. Mhm. Die Aufregung macht gar keinen Sinn. Man muss einfach sagen, ja stimmt, da ist etwas passiert. Und die Beschreibung oder die Bewertung mit dem Wort Fehler ist ja auch schon etwas, wo wir sagen können, wie wäre das, wenn ich das nicht bewerten würde, nehme es nur zur Kenntnis, dass es nicht zu dem Resultat geführt hat. Mhm. Mit der Intention, dass wir es eben anders machen müssen.
Mhm. Ja. 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 Und diese Worthülse Augenhöhe, ja, ist ja auch dieses, ich hole die Meinung ein meines Mitarbeitenden und schätze die auch. Ja, also eine Meinung und eine Einschätzung abzuholen vor dem Hintergrund zu wissen, ich habe ja einen Experten mit im Team, der das echt weiß und nehme das an. Also ich nehme auch diese Hilfe an, die er mir dadurch bietet.
Ja, und das ist doch schon ein Mehrwert. Ja. Und zwar im Gegenseitigen.
Ja, und schwuppdiwupp bin ich auf Augenhöhe. So ja. Schnell geht das. Also es ist ja so simpel. Mensch, Jörg, es ist schon wieder so simpel. Weißt du, das kann doch nicht sein.
Schwer können die meisten schon, deshalb ist es doch gut, wenn wir loslassen und es uns leicht und einfach machen.
Ja Mensch, aber wo ist denn jetzt die heilige Kuh da drin?
Es gibt keine. Kühe sind einfach nur und die sitzen auf der Weide oder stehen auf der Weide und fressen ihr Gras. Super lecker.
Sehr cool. Aber weißt du was? Und das ist ja gigantisch. Das haben wir doch super hingekriegt. So völlig unabgesprochen. Da haben wir unsere Kuh wieder vom Anfang und die können wir jetzt vom Eis holen durch solche einfachen. Absolut. Menschlichen, motivierenden Einstellungen, Situationen, Haltungen.
Ja, und wir locken sie mit lecker Heu. Oh, oder mit was die am liebsten essen.
Einfach mal locker bleiben.
Ja, ganz genau.
Oh Mann. Tja, Jörg, ich glaube, unsere Führungskräfte haben da noch eine Menge zu tun.
Ja, aber wir sind ja ganz am Anfang der Kasse.